Bei mir am Telefon ist jetzt Matthias Hai. Er ist Vorsitzender der SPD-Fraktion im Thüringer Landtag. Einen wunderschönen guten Morgen, muss ich ja sagen, denn es ist kurz nach 9.
Ich grüße Sie, guten Morgen.
Und wir sind am Donnerstag, dem 14.01. Und ich sage das deswegen so, weil natürlich im Raum steht die wichtigste aller Fragen, wie ist das mit den Neuwahlen, die ja ursprünglich für den 25. April geplant sind. Und das kann sich ja im Laufe des Tages tatsächlich noch ändern. Momentan steht es noch fest, 25. April. Ich glaube, am 9. Februar sollte die Auflösung des Landtags sein. Und im Moment ist aber so, dass natürlich viele sagen, na, das kann man doch nicht durchziehen. Und eigentlich von der rot-rot-grünen Koalition sind auch alle Fraktionsvorsitzenden ziemlich einstimmig der Meinung, dass es wohl besser wäre, das zu verschieben, oder?
Ja, hinter dem Oder, da stecken viele Geschichten. Es ist tatsächlich so, wir würden, wenn wir am 25. April wählen, am 15. Februar den Landtag nicht auflösen, aber wir müssten für die Neuwahlen stimmen mit Zweidrittelmehrheit. Und dann kommt ein ganzes Staccato von Dingen, die auf die einzelnen Parteien zukommen. Es ist ja so, dass wir in Thüringen 44 Wahlkreise haben und in jedem Wahlkreis muss dann die jeweilige Partei, also von AfD bis Linke, sage ich mal, das gesamte Spektrum, die müssen dann ihren König oder ihre Königin in den einzelnen Gliederungen wählen, der dann später mal aufs Wahlplakat an die Straßenlaterne kommt. Und das bedeutet, und genau das ist eben auch der Grund, der mich so ein bisschen umtreibt, wir hätten ab dem 15. Februar hunderte von Delegiertenversammlungen und Mitgliederversammlungen unterschiedlichster Parteien quer durchs ganze Land. Das kann man, dementsprechend sind die Gesetzlichkeiten auch ausgelegt, natürlich mit Sondergenehmigungen bei den Landratsämtern vor Ort auch erzwingen. Aber was ist das für ein Signal, wenn auf der einen Seite die Leute sich selber in Kontaktminimierung üben sollen, wenn man nicht mehr die Oma besuchen soll und gleichzeitig hunderte von Leuten immer fröhlich zusammenkommen, um irgendwelche Versammlungen abzuhalten. Wer soll das noch verstehen, frage ich mich immer. Und genau deswegen haben wir auch Zweifel, ob das jetzt im Moment tatsächlich von der Akzeptanz dessen, was die Leute draußen auch an Maßnahmebeschränkungen alle mit ertragen müssen, ob das überhaupt noch vermittelbar ist. Das ist das eine. Und das andere ist, wenn man die Infektionslage momentan im Land Thüringen sieht, dann ist es auch fraglich, ob man hunderte von solchen Veranstaltungen machen soll. Also die Zweifel an der Durchführbarkeit der Wahl, die wachsen bei uns jeden Tag, am Sinn der Wahl nicht. Wir würden auch am liebsten so früh wie möglich wählen, aber wir müssen ja nun mal pragmatisch auf die Lage draußen in Thüringen gucken.
Sie haben gesagt, natürlich die Delegiertenversammlungen, aber es geht ja auch um den Wahlkampf an sich, weil normalerweise findet der Wahlkampf auch am Bürger statt, was ja einfach völlig unmöglich wäre zurzeit.
Ja, wobei man sagen muss, da hätten wir eine Art Waffengleichstand oder genau dieselben Handicaps wie in anderen Bundesländern. Es gibt ja zwei Länder, die wählen bereits schon im März. Und die können momentan auch nicht einen Haustürwahlkampf machen oder sich ständig irgendwo auf die Marktplätze stellen, wo man ja auch Abstand halten soll. Also für die ist es natürlich genauso schwierig. Die haben nur einen großen Vorteil, ihre gesamten Delegiertenlisten, also die, die gewählt werden sollen, die haben die schon vor Monaten zum Teil aufgestellt. Bei uns wäre es wirklich so, ein knackiger Wahlkampf innerhalb von 70 Tagen, das ist nämlich genau die Frist, die von dem Beschluss der Neuwahlen bis zur Neuwahl verfassungsrechtlich eingehalten werden muss. Und das ist nicht viel, diese 70 Tage. Der würde natürlich alle sehr beanspruchen. Und da hätte man nicht wie üblich, wie wir das kennen, in Fußgängerzonen mit Flyern, mit Veranstaltungen, mit Podiumsrunden, da hätte man eine ganz andere Ausgangslage. Und auch das wäre ein ganz anderer Wahlkampf. Aber ich glaube, das ist nicht das Entscheidende. Entscheidend für uns momentan ist, warum wir ins Grübeln gekommen sind, ist es gut, dass sich quer durchs ganze Land überall in einem unglaublichen, einer unglaublichen Dichte und einer Frequenz hunderte von Leuten immer treffen müssen, damit die Wahl überhaupt auch aufgrund der Parteilistenreihung zustande kommen kann. Das ist wirklich schwierig.
Ich meine, die CDU macht es ja jetzt vor. Die haben ja jetzt dieses Wochenende ihren Bundesparteitag, wo auch der Bundesvorstand gewählt werden soll. Wäre natürlich auch denkbar für die Neuwahl wäre für diesen Wahlkampf, für die Delegiertentreffen. Ich habe aber gestern schon gesprochen mit verschiedenen Schuldirektoren, die auch gesagt haben, wir möchten auch gehört werden eigentlich. Und viele Wahlen oder viele Wahllokale sind ja in Schulen und die finden das eben auch momentan kaum vertretbar, dann zu sagen, ja eigentlich im Moment, ne, grob gesagt, wenn wir uns die Infektionszahlen angucken, Thüringen ist tatsächlich das Bundesland mit den meisten Infektionen, Neuinfektionen, die wollen ihre Schulen eigentlich auch nicht für ein Wahllokal aufmachen.
Ja, das kommt noch dazu. Die Frage der Räumlichkeiten für die Wahl selbst ist schwierig. Die Frage der Räumlichkeiten, um überhaupt Leute zur Wahl schicken zu können, die ist schwierig. Ich mache mal ein Beispiel. Mein Heimatort ist Gotha. Wenn wir jetzt dort eine Mitgliederversammlung machen, um denjenigen zu wählen, der in den Wahlkampf ziehen soll, nehmen wir mal an, ich bin das wieder, weil die sagen, hast du nicht schlecht gemacht, dann müssten wir momentan gucken, wo soll das überhaupt stattfinden. Also es gibt keine Gaststätte, wo man es machen kann. Wir können einen riesigen Tagungsraum in einem Hotel anmieten, aber durch die Mindestabstandsbeschränkung müssten wir Mitglieder ausschließen. Auch das ist schon rechtlich sehr schwierig, dass ich sage, es dürfen in den Saal nicht mehr als 30 kommen. Wir haben aber 100 Mitglieder. Also das ist rechtlich auch alles eine ganz schwierige Geschichte. Und dass natürlich auch die Lehrer darauf hinweisen und sagen, das ist dann alles in unseren Räumlichkeiten, wo den anderen Tag wieder normal Unterricht sein soll. Das ist das eine. Das andere ist, wir brauchen ja für diese Wahl 30.000 Wahlhelfer, ungefähr im ganzen Land. Und jetzt will ich nicht sagen, es geht nur um die Gesundheit der Leute, das natürlich auch vordergründig, aber es gibt ja auch Wahlhelfer in anderen Bundesländern, die im März wählen, das ist ja klar. Nur wer ist denn momentan in der Lage, diese Wahlhelfer sind in der Regel alle so roundabout im mittleren Lebensalter und viele auch über 60, die sich freiwillig einen ganzen Tag lang dann auch so einem Infektionsrisiko in so einem Wahlbüro aussetzen, in so einem Wahllokal. Also das sind alle so Fragen, die uns tatsächlich im Moment sehr auf dem Herzen liegen und worüber wir heute Nachmittag auch mit CDU und Rot-Rot-Grün sprechen müssen.
Genau, das wollte ich gerade ansprechen. Sie hatten es ja eingangs schon gesagt, man braucht dafür tatsächlich diese Zweidrittelmehrheit. Und noch ist es ja so, dass man aus den Reihen der CDU hört, dass sie eben nicht für eine Verschiebung der Neuwahlen sind. Und Mario Vogt hat heute auch ein Pressegespräch schon angekündigt. 16.30 Uhr wird es stattfinden vor dem Haupteingang des Thüringer Landtags an diesem Donnerstag, dem 14. Muss man jetzt die CDU tatsächlich noch gewinnen? Weil jetzt blöd gesagt, ich habe gehört, dass die AfD definitiv auch für Neuwahlen ist. Wäre dann nicht auch ohne CDU die Zweidrittelmehrheit sozusagen möglich für die Verschiebung?
Also das ist sehr hypothetisch, dass die AfD jetzt plötzlich auch für Neuwahlen ist. Ist mir selber neu.
Nicht für Neuwahlen, also für die Verschiebung, Entschuldigung.
Ach, für die Verschiebung sind die, ja, okay, aber unter den demokratischen Parteien im Landtag, und da zählt die AfD nun leider nicht dazu, ist der Konsens, dass wir mehrheitlich Entscheidungen treffen, um die AfD da nicht in irgendeiner Form in die Vorhand bringen zu müssen. Ich finde es nur ganz lustig, dass die CDU, die im Februar und März des vergangenen Jahres, ich sag mal ganz deutlich, nicht ums Verrecken bereit war, Neuwahlen zuzustimmen, die hatten damals Umfragewerte von 12-13%, das war ein Schock. Also der Wähler hat sich sehr genau eingemerkt, was ist denn hier im Landtag passiert? Da ist mit Hilfe der AfD und CDU und FDP Stimmen ein Mann, der gerade mal 5% der Wählerstimmen und das auch nur sehr knapp hinter sich vereint hat, ist Ministerpräsident geworden. Da waren die nicht bereit, über Neuwahlen zu reden und haben dann gesagt, nee, wir wollen gerne zusammenbleiben, bis wir noch den Haushalt beschlossen haben, und dann machen wir auch eine Vereinbarung, dass wir nie mit der AfD, aber auch nicht gegen euch stimmen. Das war dieser Stabilitätsmechanismus. Und jetzt stellt sich die CDU hin und sagt, wir sind aber die unbedingt an den Neuwahlen festhalten wollen. Also ich weiß aus sehr persönlichen Gesprächen einzelner Abgeordneter, ich habe ja immer noch Kontakt auch mit den Leuten im Haus, ist ja ganz logisch, dass viele das genauso sehen wie wir und sagen, ist das verantwortlich momentan tatsächlich im April zu wählen? Und dass man nach außen hin jetzt kolportiert, man sei die einzige Kraft, die zügige Neuwahlen wollen, da muss ich ehrlich sagen, halte ich mir jetzt noch die Bauchmuskeln vor Lachen. Also wir waren immer sehr stringent. Die SPD hat immer diese Neuwahlen gefordert, hat gesagt, wir machen das so schnell es geht, so früh wie möglich. Und ich glaube, wenn wir heute zu einem Punkt kommen sollten, wo untereinander klar ist, der April ist unverantwortlich, tut uns das am meisten weh und nicht etwa der CDU. Denn eins ist ja klar, sollte die Wahl verschoben werden auf den Tag, der vielleicht in Thüringen als einziger feststehender Wahltermin, das ist die Bundestagswahl, nämlich am 26. September feststeht, sollte das passieren, dann ist, glaube ich, eher die CDU in der Vorhand, weil die haben sehr gute Umfragewerte im Bund und die können auch rechnen. Also was die im Moment vollführen, das sage ich mal ganz deutlich, ist ein ziemlich geschicktes medientaktisches Manöver, aber das ist sehr durchschaubar, weil wir im Landtag wissen, wie hier die Pferde laufen.
Genau, das wollte ich tatsächlich auch fragen, ob es auch politisches Kalkül ist, weil ja nun letztes Jahr eben diese Neuwahlen strikt abgelehnt wurden. Und mich hat es eben auch gewundert aus der Situation des Infektionsschutzes, weil die CDU mir eigentlich immer begegnet ist, auch im Landtag, als gerade Menschen, die wirklich extrem auch darauf bedacht sind, dass Infektionsschutz und Abstände und Maske eingehalten werden. Nicht, dass das jetzt Rot-Rot-Grün nicht machen würde, ne? Das habe ich damit nicht gemeint. Aber deswegen hat es mich gerade gewundert, dass die eben so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, dass sie eben gesagt haben, nee, wir wollen die Neuwahlen trotzdem. Und ich denke halt da auch drüber nach, ob das politische Kalkül sozusagen die Sicherheit der BürgerInnen und auch der ParteimitgliederInnen damit gefährdet, ne?
Ja, das ist auch meine Überzeugung und ich bin mir auch ganz sicher, dass diese Meinung, die jetzt von der CDU nach außen kolportiert wird, sich nicht unbedingt mit großen Teilen der Fraktion deckt, aber das tut man halt. Das ist so ein bisschen politisches Getöse. Ich sag mal ganz deutlich und ich werde das auch ab 14 Uhr sagen, wenn der CDU so viel daran gelegen ist, im April zu wählen, also mit uns durchaus. Wir müssen nur, weil wir halt Pragmatiker sind, gemeinsam mal die Lage bewerten, die draußen im Land ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, die Wahl zu verschieben. Wir sind seit Wochen in Programmwerkstätten. Wir reden mit unseren Mitgliedern, was wir denn als Wahlprogramm machen können. Wir haben die Delegiertenversammlung vorbereitet. Wir rätseln, wie man es trotzdem machen kann. Es ist ein Wahlgesetz im Thüringer Landtag, das sagt, notfalls könnte auch durch eine Briefwahl das alles durchgeführt werden. Also die CDU darf es jetzt auch mal nicht überziehen unter dem Motto, wir sind jetzt die Einzigen, die noch auf den April bestehen. Das stimmt so nicht. Aber sie versuchen es halt nach außen quasi so darzustellen. Ist ein netter Versuch, aber wir werden heute, glaube ich, nochmal sehr intensiv auch darüber sprechen müssen, wenn auch die Parteivorsitzenden am Tisch sind, was das ganze Theater der letzten Tage auch seitens der Christdemokraten eigentlich soll.
Vielleicht sprechen wir nochmal kurz darüber, für den Fall, dass jetzt ganz normal, wir gehen davon aus, 25. April Neuwahlen sind. Man muss ja auch mal ein bisschen so in den Wahlkampf gucken. Mir ist tatsächlich aufgefallen oder was mir so ein bisschen aufgestoßen ist, dass es oft Reibereien gab, so in dem letzten einen Jahr zwischen Georg Meyer und Ministerpräsident Ramelow. Und ich habe dann immer so gedacht, ja, ich verstehe das, klar muss sich jede Partei selber definieren, aber sollte es nicht mehr nach Zusammenhalt aussehen zwischen Rot-Rot-Grün? Und der fehlt mir im Moment ein bisschen.
Naja, ich glaube, das ist eher ein flächendeckendes Phänomen in der Politik. Das haben wir in anderen Bundesländern auch. Es gibt ein Bündnis aus drei Parteien, das momentan im Landtag halt keine Mehrheit hat, das immer darauf angewiesen ist, dass wir eben auch mit einem Teil der Opposition sprechen. Das ist ja die CDU, die sich dazu auch bereit erklärt hatte. Und das macht natürlich auch intern etwas. Wir haben keine normale Zeit in Thüringen, sondern eigentlich seit Oktober 19, seit Ende der Landtagswahlen, ich sage jetzt mal ein sehr, sehr hartes Wort, eigentlich die beschissenste Legislatur, die es jemals in diesem Land gab. Es gab keine klaren Mehrheiten, ewig hat man rumgerätselt, was kommen soll. Dann kam der 5. Februar mit diesem Paukenschlag, ganz Deutschland hat kopfschüttelnd nach Thüringen geguckt. Dann haben wir wiederum verhandelt, dann gab es im März diesen Stabilitätsmechanismus und dann kam Corona um die Ecke. Und das heißt natürlich, dass, ich sag mal, die Arbeitsweise auch im Kabinett niemals im Normalfall und im Normalmodus abgelaufen ist. Das merken wir hier vor Ort natürlich auch in den Fraktionen, dass das keine normale Legislaturperiode ist. Und das merken auch die Minister untereinander. Und bei der Vielzahl von Entscheidungen, die getroffen werden mussten zwischen der obersten Führung, nämlich Bodo Ramelow, und eben dem Ministerium, das im Moment auch mit das meiste zu leisten hat, das Innenministerium, das die kommunale Seite, die gesamte Sicherheit im Land zu verantworten hat, da gibt's schon immer mal Reibereien, Aber ich glaube, was nach außen hin natürlich immer sehr gerne als die absolute Zerrüttung und jetzt sind die am Ende und die Gemeinsamkeiten sind aufgebraucht und Rot-Rot-Grün hat eigentlich keine große Zukunft mehr. Das wird eben auch immer sehr gerne aufgegriffen, weil eine Story ist immer schön, wenn sich Leute streiten, wenn sich alle miteinander verstehen, darüber berichtet ja keiner. Und deswegen, ich weiß das aus eigener Erfahrung, wird manchmal auch mehr aus einer Meinungsverschiedenheit gemacht, als sie eigentlich ist. Und ich finde es ehrlich gesagt gut, dass man sich im Kabinett auch mal reibt, auch in diesen Zeiten. Aber dass wir im Moment so, sagen wir mal, kurz vor knapp stehen, alles auflösen zu müssen, wie es manchmal eben auch in der einen oder anderen Zeitung steht, das kann ich so nicht bestätigen. Und wir achten schon sehr genau darauf, dass es jetzt nicht nur immer ein Profilierungswettkampf ist. Wer will denn jetzt hier der Stärke in der Regierung sein? Zum Schluss muss ja entscheidend sein, was ist draußen für das Land gut. Und ich denke, da muss ich Rot-Rot-Grün in den letzten Wochen und Monaten eigentlich nicht verstecken.
Das stimmt. Wie ist denn eigentlich zu erklären, dass die SPD so schlecht dasteht in diesem Land, in dem die Gründung mit stattfand, wo man eigentlich sagen könnte, es gab auch keine großen Skandale? Oder warum, woran liegt das, dass man wirklich Angst haben muss teilweise um die SPD in dieser Koalition oder überhaupt in der Regierungsverantwortung?
Wenn wir das wüssten, woran das genau liegt, würden wir sofort, also jetzt virologisch auch noch, würde man Serum herstellen und zack, alles wäre gut. Wir rätseln auch. Es ist so, wir haben natürlich in einer Zeit gewählt, Oktober 19, oftmals folgen Wähler auch dem Bundestrend. Also das, was sich in Berlin abspielt, kann man nie auch in den Ländern wegdiskutieren. Und wenn wir im Bund, das war damals so, bei ungefähr 15% gestanden haben, da haben wir jetzt nicht unbedingt in Thüringen intern damit gerechnet, dass wir hier 20 holen. Das war ja klar. Aber das ist dann wirklich nur 8% worden. Das macht uns auch Kopfzerbrechen, vor allen Dingen mit dem Mann, der nach Ramelow mit der bekannteste und beliebteste Mann in Thüringen ist, nämlich Wolfgang Tiefensee. Der war damals unser Spitzenkandidat. Das war schon ein Schlag in die Magengrube. Man muss aber wissen, Thüringen ist ein Land, das mittlerweile leider, sage ich mal, die extremen politischen Lager wählt. Also, dass wir einen riesigen Teil von Wählern haben, die Linke wählen, das ist sicherlich der Popularität des Ministerpräsidenten geschuldet. Denken wir uns mal für 10 Sekunden Bodo Ramelow hier weg. Wo stünden dann die Linken? Das muss man einfach mal so sagen. Auf der anderen Seite aber auch unglaublich viele Wähler, die Björn Höcke gewählt haben. Das ist natürlich eine unglaubliche Polarisierung. Da bleibt in der Mitte, wenn Sie mal 30% auf der einen und 25% auf der anderen Seite und auch noch eine relativ starke CDU, da bleibt nicht mehr viel übrig für den Rest. Und das hat zu einer Polarisierung geführt, wo die SPD auch mit den Themen irgendwann nicht mehr richtig durchgedrungen ist. Das müssen wir hinbekommen und vor allen Dingen müssen wir vor den Landtagswahlen den Leuten immer wieder eines immer und immer wieder gebetsmühlenartig vorbeten. Wenn in Thüringen nur 1,5% der Wähler mehr SPD gewählt hätten, dann wäre dieses rot-rot-grüne Bündnis im Oktober 19 ganz anders rausgekommen. Wir hätten den ganzen Spaß und den Firlefanz am 5. Februar mit Kemmerich nicht gehabt. Es hätte eine stabile Mehrheit gegeben. Und wir hätten mit Sicherheit auch dieses Land anders führen können, als das jetzt der Fall ist. Und deswegen sagen wir immer, wenn du stabile Verhältnisse willst, dann musst du nicht ganz links und ganz rechts wählen, sondern musst du auf die Mitte gehen. Und dann werben wir natürlich dafür, dann wähle SPD, dann weißt du auch, was du kriegst. Wir haben, glaube ich, eine sehr gute und vorzeigbare Sacharbeit mit Heike Taubert als Finanzministerin, der Georg Mayer als Innenminister macht eine gute Figur, wir haben Wolfgang Tiefensee als Wirtschaftsspezialisten. Das ist ja auch was, wo die Leute sagen, das vertrauen wir denen eigentlich. Und dann sagen wir, und jetzt musst du es eben auch noch machen. Geh in die Wahlkabine, es tut gar nicht weh, mach deine beiden Kreuze bei der Liste 4 bei der SPD und dann wirst du auch dieses ganze Theater, das wir zum Beispiel im letzten Jahr in Thüringen hatten, das kannst du dir dann alles sparen. Und das muss die Alternative sein, dass wir den Leuten auch zeigen, dass es überhaupt nicht schlimm ist, SPD zu wählen, sondern dass es eher ein Problem ist, wenn man auf die Ränder ausweicht. Und das wird unser Auftrag.
Genau, für den Wahlkampf, wann auch immer er stattfinden wird, wie auch immer der Termin für die Neuwahlen lauten wird, das werden wir wahrscheinlich im Laufe des Tages tatsächlich erst erfahren. Wie gesagt, heute Nachmittag ist dann die Pressekonferenz, wo wir auch vor Ort sind. Vielleicht als allerletzte Frage, man kann ja immer mal auch als Politiker in so mutmaßen oder sich Wünsche wünschen. Wir gucken kurz nach der Wahl des CDU-Vorstandes. Wen würden Sie sich tatsächlich wünschen, als SPD-Politiker oder auch als Mensch?
Naja, das ist die andere Abteilung. Es gibt das taktische Spiel für uns würde jemand, der richtig polarisiert, wie zum Beispiel der Merz, das wäre was, wo die Leute dann eine klare Wahl hätten. Willst du eher den gemäßigten, sehr wohlüberlegten und immer ruhig voranschreitenden Kapitän Olaf Scholz oder willst du Friedrich Merz, den Dampfplauderer, den Polterer, den Erzkonservativen, der jetzt schon gesagt hat, die Grundrente war ein Fehler und so weiter und so fort. Ich glaube aber, das müssen die Delegierten selbst entscheiden. Ich möchte im Moment nicht in der Haut der CDU-Leute stecken, die das quasi mit ihrem Votum dann mit beeinflussen, weil es wirklich schwer ist. Die haben eine Reihe von durchaus guten und akzeptablen Kandidaten. Bin mal sehr gespannt, was dann zum Schluss sich durchsetzen wird. Aber die SPD nimmt wie es kommt, weil wir werden eine klare Ansage machen, wie es mit dem Land weitergehen soll. Und deswegen reiben wir uns gern an jeden, der dann quasi da durchs Ziel geht. Aber ich persönlich wünsche mir zum Beispiel den Merz, weil die Unterschiede dann auch genau klar sind. Im Moment ist ja so, viele Leute sagen, ich kann den Einheitsbrei in Berlin nicht mehr ertragen, ob ich die Merkel höre oder den Scholz, das ist alles irgendwie ein und dasselbe. Und dann wird sich natürlich auch in der Schärfung der Wahlprogramme und dem, was die Kandidaten sagen, für die Leute klar machen, wenn du den wählst, kriegst du dies und wenn du den wählst, kriegst du das. Und das, glaube ich, ist auch wichtig für die Demokratie in diesem Land, dass du eine Unterscheidbarkeit der beiden großen Parteien hast. Und dann wird es vielleicht auch mit der SPD ein bisschen aufwärts gehen.